Hier ist Just Baseball, der deutsche Baseball-Podcast.
Das Rennen um die Wildcard-Plätze in der American League scheint entschieden. In der National League ist es noch lange nicht entschieden. Die Los Angeles Dodgers spielen richtig gut und haben mit ihren Neuzugängen seit der Trade Deadline sehr viel Erfolg gehabt. Shohei Ohtani sorgt für eine historische Saison. Und insgesamt ist mal wieder eine ganze Woche, mehr als eine Woche, Just Baseball gewesen. Es tut mir leid, ich bin heute schon wieder sehr müde. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Just Baseball. Hallo Florian.
Schönen guten Tag.
Es funktioniert heute noch nicht so richtig. Ich habe wenig geschlafen die letzten Tage. Axel ist krank leider. Von dieser Seite herzliche Grüße ans Krankenlager. Deswegen ist er nicht dabei. Deswegen machen wir das. Letzte Woche haben wir keinen Podcast hinbekommen. Es ist dieses Jahr wirklich, wirklich schwierig mit den Podcasts und das tut uns leid. Aber wir sehen auf jeden Fall zu, dass wir das Saisonende hier noch ordentlich über die Bühne kriegen und wollen natürlich dann jetzt gleich über die neuesten Nachrichten aus der MLB sprechen und dann am Ende auch noch über die Baseball-Bundesliga sprechen. Aber wir müssen als erstes darüber sprechen, dass der 1. September gestern gewesen ist und wir ja jetzt größere Teams haben werden. Es ist nicht mehr so wild wie früher, wo man irgendwann 40, 45 Leute im Dugout hatte. Seit gestern gibt es die Möglichkeit, den Roster auf 28 Spieler hochzufahren und zwei weitere Spieler mit zu nominieren. Und davon machen die Teams dann auch Gebrauch. Vor allen Dingen im Pitching wird es dann wild, ne?
Ja, du alles genau. Du versuchst jetzt, je nach Lage in für dein Team, versuchst du entweder jungen Pitchern ja schon mal die große Luft da oben schnuppern zu lassen. Du versuchst als Contender deine Arme zu schonen, sprich die schon viele Innings drin haben, mal vielleicht ein, zwei Spiele mal nicht pitchen zu lassen. Es ist ja auch jetzt so, alles was, oder das Wichtige dabei ist ja, jeder, der vor dem 1.9. in deinem Roster war, darf auch mit in die Playoffs genommen haben, weil ja jetzt am vorgestern oder vorvorgestern war ja nochmal eine ziemliche, da haben ja zum Beispiel die Kansas City Royals nochmal ziemlich zugeschlagen und einfach ein paar Leute einfach in ihr Minor League Roster geholt, damit sie jetzt zur Not heute am 1.9. hochholen können.
Wir können mal darüber sprechen, dass die Royals da Ende August nochmal ein paar Leute geholt haben. Was die Kansas City Royals angeht, die jetzt so ein bisschen in der Krise sind, das ist ein ganz gutes Thema, weil die haben sich so ein paar Veteranen noch geholt und ihnen Minor League Contracts gegeben. Unter anderem Tommy Pham, Robbie Grossman und Yuli Gurriel. Und das ist ja nun wirklich ein ganz klares Zeichen. Wir brauchen Erfahrung vielleicht zum Stretch und wir wollen in den Playoffs gerüstet sein.
Ja. Und was sie aber als erstes gemacht haben, Tommy Pham wurde nicht für das Fantasy Football Team gemeldet. Ich folge MLB on Facts, also es ist irgend so ein Meme-Verbreiter aufs Instagram und da stand es als erste Meldung. Nein, was sie natürlich gemacht haben, ist klar, der Run in den letzten Wochen war so phänomenal, dass sie sich dann überlegt haben, was tun wir jetzt? Und was du machen kannst, ist, dass du erfahrene Leute nach oben holst und das haben sie gemacht, oder erfahrene Leute dazu holst. Das haben sie jetzt gemacht und entweder lassen sie jetzt die noch ein paar Spiele in der regulären Saison spielen oder für bestimmte Playoff-Situationen können sie dazu holen, ins Playoff-Roster holen. Was passiert, wenn sich deren First Baseman ersetzt? Könnte man Yuli Gurriel einsetzen? All diese Themen haben sie doch wirklich ja nochmal auf den letzten Drücker erledigt und mit eines der Teams, die wirklich am aktivsten waren, Off-Season, Trade Deadline und jetzt zum Ende hin.
J.J. Piccolo, der General Manager der Royals, hatte gesagt, wir wollten eigentlich Tommy Pham und Robbie Grossman dann auch zur Trade Deadline haben, da waren sie nicht verfügbar, beziehungsweise nicht zu dem Preis, den wir zahlen wollten. Und dann gab es die Chance, dass Tommy Pham designated for assignment wurde. Robbie Grossman wurde auf die Outright Waivers Liste gesetzt. Mhm. Ja, und dann waren sie auf einmal verfügbar und die Kansas City Royals haben zugeschlagen und dann sich hier nochmal Veteranenunterstützung geholt. Natürlich müssen dann drei weitere Spieler, wenn sie jetzt in diesen Roster aufgenommen werden müssen, aus dem 40-Mann-Roster gestrichen werden. Also CJ Alexander ist zum Beispiel designated for assignment worden. Catcher Austin Nola ist noch rausgeschmissen worden quasi und da muss noch ein dritter Spieler kommen, der rausgenommen wird. Aber Insgesamt hat man sich jetzt zu diesem 1. September und Ende August dann nochmal mit 3 Leuten verstärkt, die vielleicht dann wirklich kritische Spots dann besetzen können Ende dieser Saison, vielleicht dann auch in der Postseason. Und diese September-Call-Ups sind für die Teams, die im Rebuild sind eigentlich gute Möglichkeiten, um Spieler hochzuziehen, die vielleicht Prospect sind, wo man sagen kann, oh, die sollen das erste Mal wirklich mal sehen, wie es in der Major League ist. Verletzten Situationen werden so ein bisschen aufgemischt, dann kann man vielleicht dann mal die Pitching-Situation so aufdröseln, dass man vielleicht für ein paar Tage mit einer 6-Mann-Rotation rausgeht. Also das ist schon eine Situation, wo die meisten Teams sagen, das kommt mir gut zu Pass und das ist wirklich eine wichtige Geschichte Anfang September.
Genau, weil du einfach dich auch auf Eventualitäten Richtung Playoffs vorbereiten kannst, ne? Mhm. Und eben auch sagen, auf Verletzungen nochmal reagieren kannst, denn ja, du darfst aus den Minors immer hochziehen, das ist ja gar kein Problem, aber auch da hast du ja nicht die Qualität, die dir denn in den Playoffs, also zum Ende der Saison hilft, weil sonst hättest du die Leute schon längst unter Vertrag genommen vorher und auch schon längst vielleicht mal bei dir spielen lassen. Deswegen ja, ich fand das auch krass, wie vor allem welche Namen teilweise denn über die Waivers gegangen sind, ne? Jason Hayward fiel mir dabei ein, ne?
Ja.
Also das ist so etwas, so, ich meine, der hat bei den Dodgers keine offensiv gute Saison gehabt, aber ist ja nun jemand, selber World Series Winner mit den Cubs damals 2016, ein sehr verlässlicher defensiver Outfielder. Ja, den haben sich jetzt die Astros zum Beispiel geschnappt. Mhm. Und ne, auch da wieder, okay, vielleicht brauchen wir ihn nicht, es ist ja nicht schlimm, aber wir haben ihn jetzt erstmal geholt und wir haben auch nicht die Chance anderen gegeben, ihn zu holen. Das darf man ja auch nicht dabei vergessen, ne? So ein Waiver-Wire oder Waiver bedeutet ja, dass quasi das schlechteste Team zuerst sagen kann, den würde ich unter Vertrag nehmen. Und die Astros sind gerade nicht das schlechteste Team. Das heißt, sie haben vor allem den Leuten danach, die nach ihm kommen, nicht die Möglichkeit gegeben, das zu tun.
Allerdings haben die Royals die letzten 5 Spiele verloren und sind im Moment so ein kleines bisschen am Kämpfen. Dazu haben sie Vinny Pascantino dann auch verloren. Der hat sich den Finger gebrochen und fällt jetzt 6 bis 8 Wochen aus und wird wahrscheinlich erst, also in der Regular Season wird er nicht zurückkommen und würde wahrscheinlich erst dann zu einer Division Series wieder zurückkommen ins Roster der Kansas City Royals. Und das ist eine Situation, die die Royals eigentlich so ein bisschen verhindern wollten. Dazu fehlt noch Lucas Urjack, der ist im Moment Day-to-Day. Den haben sie ja zur Trade-Deadline von den Oakland A's bekommen, die Kansas City Royals. Und der hat sich im gleichen Play, wo sich Vinny Pascantino die Hand gebrochen hat, hat er sich auch verletzt und ist im Moment Day-to-Day. Es scheint aber nicht so schlimm zu sein, weil Lucas Urjack ist einer, der die Royals sofort verstärkt hat.
Ja, und wenn du dir eben anguckst, dass jetzt, ne, Salvi Perez wohl auf First Base spielen kann. Du hast Yuli Gurriel jetzt auch schon hochgezogen, ne? Der ist ja schon da. Tommy Pham wird hier auch als Right Fielder gelistet. Also die haben dann gleich das, was sie zum Ende des Monats gemacht haben, einfach gleich mal umgesetzt. Und jetzt müssen sie einfach hoffen. Es geht halt auch gegen Cleveland jetzt 3 Spiele. Das wäre ja nicht unwichtig, die zu gewinnen. Dann hast du einen Off-Day und das dann gegen Minnesota spielen. Zwar alle Spiele zu Hause, das ist vielleicht nicht unwichtig, aber du hast jetzt 6 sehr wichtige Spiele vor dir, würde ich mal sagen, was den Ausgang in dieser Division definitiv beeinflussen wird, aber auch das ganze Thema Wildcard. Ne? Ich meine, sie haben jetzt 75 Siege, aber diese Woche wird schon nicht unwichtig werden. Ne? Die Red Sox und die Tigers mit 4,5 beziehungsweise 5 Spiele dahinter, die Mariners 5,5 Spiele dahinter. Also der Druck wird jetzt nicht weniger, sag ich mal.
Die Red Sox haben sich pünktlich dazu, wo sich die Royals eine Schwächephase leisten, haben sich auch die Red Sox eine Schwächephase geleistet. Beide mit 3-7 aus den letzten 10. Die Royals die letzten 5 Spiele verloren. Die Boston Red Sox jetzt 2 gegen wen haben sie gespielt? Gegen Detroit haben sie verloren. 2-1-Serie verloren. Die letzten beiden Spiele auf eine frustrierende Art und Weise. Deswegen müssen wir gar nicht so richtig groß über die Boston Red Sox sprechen. Die sind meiner Meinung nach jetzt aus dem Rennen raus. 4,5 Spiele zurück, 4 Wochen vor Ende der Regular Season. Ich glaube nicht, dass das aufzuholen sein wird. Und die Detroit Tigers 5 Spiele zurück, die Mariners 5,5 Spiele zurück. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass da noch ein Team wirklich eingreifen wird. Es sei denn, die Orioles oder die Royals oder die Twins werden jetzt längere Zeit dann noch schlecht spielen. Und davon gehe ich eigentlich nicht aus. Es sei denn, wirklich den Royals fällt alles so ein bisschen runter gerade. Ne?
Ja, ja.
Da haben wir jetzt.
Ja, sie haben ja erstmal was getan. Ne? Das kann man positiv sagen. Finde ich. Ich finde das als Fan würde mir das gefallen, so wie sie gehandelt haben zu diesen zu dieser Deadline. Aber im Moment hilft es ja leider noch nicht. Diese 5 Spiele stehen ja jetzt, ne, die sie in Folge verloren haben. Das ist dann immer so ein bisschen, ach, ihr habt was gemacht, leider hat es nicht geholfen.
Ja. Wir wollen jetzt auch wieder durch die Divisionen gehen, / über die Wildcard-Standing sprechen. Und die Royals haben wir jetzt schon mal besprochen, deswegen brauchen wir da nicht mehr reingehen. Aber wenn wir in die American League gehen, sind im Moment die 3 Divisionssieger die New York Yankees, die Cleveland Guardians und die Houston Astros. Bei den Yankees ist es so, dass sie nur ein halbes Spiel Vorsprung haben vor den Baltimore Orioles. Die Guardians haben dann ein bisschen mehr Puffer vor den Minnesota Twins und den Kansas City Royals. Und die Houston Astros sind sowieso jetzt erstmal safe mit, ich glaube, 6 Spiele sind es Vorsprung, die sie vor den Seattle Mariners haben. Die New York Yankees haben Anthony Rizzo von der 60-Day-Injury-List geholt. Rizzo war am 16. Juni mit Red Sox-Pitcher Brandon Bernardino zusammengeknallt und hatte einen Unterarmbruch erlitten und war jetzt auf der 60-Day-Injury-List und kommt jetzt wieder zurück. First Baseman Anthony Rizzo ist ein Spieler, den die Yankees gut gebrauchen können, auch wenn sie seine Strikeout-Rate wahrscheinlich nicht brauchen. Aber er kommt auf jeden Fall zurück. Sie haben auch Duke Ellis und Ron Marinaccio in ihren Roster beordert, als jetzt der September-Call-up kam. Und Scott Efros haben sie auch geholt und haben Josh Majewski designated for assignment. Anthony Rizzo, ich muss jetzt nochmal gleich nachgucken, was für Zahlen er vor seiner Verletzung hatte, ist auf jeden Fall eine Präsenz, die das Line-up auf jeden Fall länger macht.
Ja, oder andersherum, das versprechen sich die Yankees jetzt, dass er das wieder wird. Er war es in der Saison bisher noch nicht. Er war ja auch verletzt, er war nicht gut drauf. Letzte Saison war auch jetzt nicht unbedingt der Spieler, der den Unterschied gemacht hat. Aber ich würde lieber einen Anthony Rizzo an First Base haben, als, keine Ahnung, wer da vorher gestanden hat. Weißt du, ich weiß noch nicht,
DJ LeMahieu, Ben Rice.
Ja, danke. Nee, also ich glaube natürlich, dass das hilft. Wir hoffen, man darf einfach nur hoffen und man muss einfach hoffen, so rum, dass er tatsächlich auch hundertprozentig fit ist. Na, wir hatten es ja im letzten Jahr, wo er die Gehirnerschüttung hatte und gesagt hat, ihm ist nicht gut und dann auch etwas länger ausfiel. Also das heißt, Anthony Rizzo muss fit sein, damit er auch hilft. In diesem Jahr sind seine Zahlen halt einfach nicht gut, was ich aber auch tatsächlich darauf zurückzuführen lasse, dass er halt jetzt 11 Wochen nicht die Zeit hatte, überhaupt Baseball zu spielen. Aber die Position ist jetzt nicht die anspruchsvollste im Baseball mit der First Base. Und er hat eben die, er wird jetzt, also man kann ja um ihn herum ihn beschützen mit den beiden Jungs, die eine recht gute Saison spielen, wie Judge und Soto. Da hätte er die Chance, einfach in Ruhe wieder zurück seinen Schwung zu finden.
Ja, also DJ LeMahieu, da muss ich einmal auch gerade sagen, was der für eine wirklich gruselige Saison hat. Und als sie ihn damals, ich glaube, von den Rockies geholt haben, Rockies, da war er so ein kleines bisschen Versprechen. Aber der hat so gar nichts eingelöst seitdem, oder?
Die letzten Jahre nicht. Also nee, ne? Eine der größten Enttäuschungen, finde ich, wenn du jetzt aus Yankees Sicht mal guckst. Also ich würde sogar noch schlimmer als das.
2019, 2020 waren gute Saisons, das möchte ich nur einmal gerade dazu sagen.
Genau, und er ist ja auch gekommen als einer der Spieler. Ich meine, er kam in seiner letzten Saison also die letzten 3 Saisons waren immer über 120 Spiele und auch die erste Saison bei den Yankees hat er 145 Spiele gemacht und ich glaube, wenn er 100% gesund ist, dann ist er ein Unterschiedsspieler. Nur dann, ab 2020 wird es vor allem, also dann wird es nicht mehr, er war immer noch gut, aber es ist nicht so, dass du um ihn ein Team herum aufbauen wolltest. Mhm. Und das war, glaube ich, 2019 mal die Idee, weil er ist ja jemand, ich finde ihn vor allem defensiv, finde ich ihn stärker als viele andere, die vorher, also um die Zeit 2019 rum bei den Yankees waren. Und das hatte ich damals so als, der hilft nicht nur offensiv, sondern der hilft vor allem in der Defensive. Das ist jemand, der dir sowohl First Base als auch Third spielen kann. Ich glaube, du könntest ihn sogar mal auf die Second Base packen, wenn du möchtest. Er könnte aber auch Designated Hitter sein, weil er eben auch auf der offensiven Seite so gut ist. Das Versprechen, finde ich, hat er die letzten Jahre nicht so ein. Also das war nicht so seine Saisons, aber man muss auch sagen, er hatte dafür auch einfach immer zu viele Abwesenheiten. Ne? Wir hatten 2022 nur 125 Spiele, dieses Jahr sind es bisher nur 66, also es ist schade. Also ich glaube, da lässt er was liegen. Und wenn jetzt Rizzo zurückkommt, dann kann er vielleicht sich wieder auf andere Dinge konzentrieren. Ist ja auch etwas, ne? Du hast wieder jemanden, der Aufgaben neben Soto und Judge in der Offensive übernehmen kann und muss das nicht alles alleine machen. Auch wichtig.
Also 2022 hatte DJ LeMahieu noch 3,7 Wins Above Replacement, 2021 1,5, 2020 3,2 und 2019 war einfach eine richtig, richtig gute Saison für ihn. Das war die erste Saison mit den Yankees, damals hatte er einen 5,7 Wins Above Replacement Wert. Allerdings sein OPS Plus, also der OPS Plus, der so ein bisschen adjusted ist und wo man sagen kann, ab 100 oder 100 ist Durchschnitt, alles drüber ist besser als Durchschnitt, alles drunter ist schlechter als Durchschnitt, da hatte er in seinen Saison, sein OPS Plus bei 2020 war bei 178, das war wie gesagt eine fantastische Saison, aber seitdem nur noch einmal über 100 und das war 2022 und dieses Jahr hat er ein OPS Plus von 49, also er ist 51% unter Durchschnitt in der Offensive dieses Jahr und das ist wirklich eine ganz gruselige Saison für DJ LeMahieu. Gruselige Saison, da müssen wir einmal noch gerade drüber sprechen, Aaron Judge hat seit 25.08. keinen Homerun mehr geschlagen.
Ich glaube, jetzt ist auch vorbei mit seiner Karriere. Oh Gott, das ist
ein, er war zwischendurch auf 62 Homeruns Pace, aber das hat er jetzt mit seinen letzten 7 Tagen, wo er keinen Homerun geschlagen hat. Ich meine, ganz ehrlich, was willst du mit dem? Hä?
Ja, weil ja. Also er hat ja zum Glück auch keinen, er hat ja nicht als 5. Spieler in der Geschichte mehr als 3x 50 Homeruns pro Saison geschlagen.
Ja.
Das kommt ja so häufig vor, deswegen ist das ja auch nicht erwähnenswert. Muss man ja dann ganz deutlich sagen. Der spielt eine Saison, die, das mögen die Leute jetzt nicht hören, die sehr oft mit denen von Barry Bonds verglichen wird, weil der ja auch immer diese OPS Plus und OPS-Zahlen an den Tag gelegt hat in seiner Hochzeit. Der spielt wirklich eine offensive Saison, die unvergleichlich ist und wenn wirklich nur, sei es eben medizinisch nachgeholfen oder eben so lange her, dass dann eben die Großen wie Mickey Mantle oder Babe Ruth genannt werden müssen, um ihn mit irgendwas zu vergleichen. Es ist unfassbar. Also so, und wenn er jetzt eben mal ein paar Homeruns nicht schlägt, ich glaube, dann fangen die im Yankee Stadium vielleicht auch schon an, ein wenig unruhig zu werden. Was natürlich überhaupt nicht notwendig ist, weil keine Ahnung, der führt doch, glaube ich, fast alle offensiven Statistiken in der American League an. Ne? Also er hat Wins Above Replacement
9,6. Position. Also ja. 10 offensiv, Wins Above Replacement minus 0,4.
Genau, 10 offensiv. Slugging ist ja der Beste, on base. Betting Average ist dieser junge Shortstop von den Kansas City Royals noch besser.
Ja.
Aber wenn du halt durchguckst, ne, du hast ein bisschen noch At-Bats oder Plate Appearances, ist Jammed Run zum Beispiel besser. Also in vielen Statistiken ist er einfach dabei. Ne? Also er hat ein OPS Plus. Hast du ja gerade eben erklärt. Da ist er im Moment, jedenfalls bei Baseball Reference, wird er von 224
124% besser als der Durchschnitt.
Prozent. Was willst du da noch sagen? Und dann, weil wir das immer so wenig erwähnen, der zweite in der Liste mit 178 ist Juan Soto. Das heißt, du hast die beiden Adjusted OPS Plus Leader der American League gerade in deinem Roster. Na, also ich kann das kann man gar nicht sagen. Ne? Runs Created gibt es ja auch noch diese. Ne? Also wenn die sind, da steht er mit 160 so weit vor Bobby Witt Jr. mit 135. Also es gibt einfach wenig Statistiken und wir müssen einfach sagen, das ist nicht nur eine MVP-Saison, wovon ich ausgehe, sondern ja auch eine Saison für die Ewigkeit. Und sollten es jetzt keine 62 Homeruns werden wieder, das ist dann schade, ja. Aber ich finde, mit dem allen, wie jetzt das ist, 51 Homeruns zu der jetzigen Zeit zu schlagen, das ist einfach was für die Geschichtsbücher.
Ich glaube auch, dass wir wirklich das noch nicht so richtig umrissen haben. Wir sprechen sehr häufig über Shohei Ohtani und was er kann und so weiter. Und wir haben immer Aaron Judge auch gelobt, beziehungsweise haben immer gesagt, fantastischer Spieler. Und selbst als die Yankees jetzt in den Jahren immer schwach waren und um ihn herum einfach gar nichts los war offensiv, wir haben immer gesagt, es liegt nicht an Judge, der Mann spielt wirklich gut. Aber ich glaube, das, was er macht in diesem Jahr und auch in den letzten Jahren, das ist einfach etwas so Besonderes, dass man das einfach nochmal hervorheben muss. Weil was er offensiv dieses Jahr macht, ist nicht selbstverständlich. Das ist keine selbstverständliche Saison. Das ist auch keine Saison, wo man sagt, das ist eine von den sehr guten Saisons, die wir erleben. Das ist eine Saison, was du gesagt hast, für die Geschichtsbücher. Sowas, der hat einen OPS von 1176. Wir haben lange, lange keine Saison mehr gehabt, wo ein Spieler einen OPS von über 1100 hat. Und das ist einfach unglaublich in diesem Jahr. Seine Karriere on Base Percentage 405. In diesem Jahr 461er on Base Percentage. Das ist nicht normal.
Nein, und auch das eben, es ist, also gerade das mit den Home Runs ist eben etwas, ne, wenn du dir das anguckst, also wir hatten Matt Olson, hatten wir mal mit 54, Pete Alonso 2019 mit 53, Giancarlo Stanton bei Miami damals noch 59, was ihn übrigens immer noch zum All-Time-Home-Run-Leader bei den Miami Marlins macht, was absurd ist, wenn man weiß, wie lange der da schon weg ist. Ja. Also so 50er-Saisons kommen halt seltener vor, ne? Und wir haben jetzt von ihm diese 62er-Saison gehabt. Es gab ja vorher schon die 52er-Saison. Ne, selbst A-Rod hat es ja, glaube ich, auch dreimal geschafft. Ne? Ich glaube, der ist einer der wenigen, die dreimal in seiner Karriere über 50 Home Runs geschlagen haben. Ja, muss er. Ich sehe ihn ja hier, da ist er dabei. Genau. So, und das ist etwas. Und wir wissen auch, dass gerade in diesem Jahr und auch überhaupt in den letzten Jahren ist für die Batter immer schwieriger wurde, den Ball zu treffen. Wir haben über steigende Strikeout-Rates gesprochen, über sinkende Betting-Average-Rates. All das gehört dazu. Und auch da ist es ja nicht so, dass er hier à la Kyle Schwarber entweder einen Strikeout oder einen Homerun hat, sondern sein Betting-Average ist über 300. Mhm. Und wir haben immer gesagt, ein guter Major-League-Spieler kannst du sagen, 250, da kriegst du vernünftiges Geld für. Aber wenn du bei 280, 290 im Durchschnitt bist, dann auch. Aber über 300 nehmen wir jederzeit. Das haben wir. Also offensiv ist er eben nicht nur da gut. Dann finde ich, er spielt jetzt ja nicht Shortstop oder Third Baseman, also wo wirklich anspruchsvolle Positionen hat defensiv. Right Field ist jetzt nicht die anspruchsvollste Position im
Baseball. Es ist trotzdem immer noch eine Feldposition, wo er dazu beitragen kann zum Teamerfolg.
Exakt. Er trägt dazu bei, dass dort auch Spiele gewonnen werden. Und wir haben ja jetzt eben sein Home Run Robbery letzte Woche, ne, wo er das dann auch an der Wand den Ball fängt, was auch nicht jeder hinkriegt. Gut, er ist auch noch 3,8 Meter groß. Kommt ja auch noch dazu, aber das sind eben so Dinge. Ich finde, dass wir sehen hier einen der besten Spieler, seitdem Derek Jeter weg ist bei den Yankees. Ich glaube, also man kann das irgendwann so weiterführen, ne? Sie hatten Derek Jeter, dann hatten sie eine Übergangszeit und dann kam Aaron Judge und der wird jetzt irgendwann in einem Atemzug genannt werden. Vielleicht nicht von den Meisterschaften her, von den Championships her, aber rein, was seine individuellen Leistungen angeht, ist das schon.
Er kann aus Scheiße auch kein Gold machen. Wobei, er ist ja sehr nah dran.
Ich wollte gerade sagen, auch das, ne? SB Nation hatte gesagt, also die SB Nation macht immer so eine Umfrage. Ich glaube, über 75% aller Leser wünschen sich eine World Series Yankees gegen Dodgers. Und sind wir ganz ehrlich, ich auch. Weil mein Team ist raus. Deswegen, jetzt will ich das West Coast, East Coast Duell. Jetzt will ich, dass die beiden größten Teams da aufeinandertreffen.
Dodgers sind 5. Das wäre mein Tipp. Also, ja, aber alleine um Judge gegen Otani zu sehen bei einer World Series, das wäre allein schon. Ne? Ja. Eine Sache, wo du gerade vom Home Run Robbery sprichst, hast du das mitbekommen? Travis Jankowski für die Texas Rangers, einen der Catches des Jahres.
Ja. Ja. Highlight Video.
Wenn Michael Harris II nicht einen Tag später noch einen besseren Catch gehabt hätte, aber er Home Run Robbery gegen die White Sox dann auch noch. Die White Sox verlieren das Spiel dann natürlich. Und einen Tag später Designated for Assignment.
Ja, so hart ist das in dieser Liga.
So hart ist das Geschäft.
Es ist wirklich so, ne? Also als ich das gelesen habe, ist jetzt nicht in mir was zerbrochen, weil sie haben dieses Jahr die St. Louis Cardinals haben Brandon Crawford designated for assignment, deswegen ist mein Herz schon gebrochen. Aber das sind so Themen, ja, das ist Profisport und wenn du eben nicht mehr passt, Jason Hayward, Tommy Pham, die spielen alle nicht mehr bei ihren Teams und werden dann jetzt oder wurden dann jetzt geclaimed und
auch bei Travis Jankowski, 24 Stunden später, nachdem er komplett viral gegangen ist. Ja. Das ist schon bitter.
Absolut.
Ja, so. Liebe Yankees-Fans, die ihr euch in den letzten Wochen und Monaten immer beschwert habt darüber, dass wir hier, dass wir die Yankees nicht gebührend feiern. Ich hoffe, das war okay jetzt.
Wir haben zwar nur Aaron Judge gefeiert, aber okay, ja.
Jetzt hör doch auf, Sie hatten es gerade geglaubt.
Juan Soto übrigens auch ein sehr guter Baseballspieler. Ja. Ich bin unfassbar gespannt, was auf seinem Vertrag stehen wird im neuen Jahr. Ja. Also,
aber glaubst du, dass ein anderes Team als die Yankees ihn nehmen?
Ja, weil er wird nicht mehr als Judge bekommen und er wird aber mehr fordern wollen, was ich auch verstehen kann. Also, na, wenn du in dem Team mit Aaron Judge spielst, glaube ich, kannst du sagen, eigentlich müsste ich ein bisschen auf Geld verzichten, weil er ist besser als ich. Aber es ist auch noch Juan Soto. Er ist auch noch jünger, das darf man dabei nicht vergessen.
Ja,
Aaron
Judge nicht, ist nur nicht zu knapp. Ne? Also
10 Jahre, ne, sind ja, glaube ich, zwischen den beiden. Das heißt, eigentlich müssten sie sagen, lieber Aaron, das ist zwar nett, ich nehme ein bisschen Geld von dir weg. Und wir geben das dem Juan, weil der ist noch länger bei uns als du. Aber ich glaube nicht, dass er da landen wird. Das wird irgendwas ganz Merkwürdiges werden. Ich bin sehr, also darauf kommen wir wirklich.
Nein, aber jetzt mal ganz im Ernst. Aaron Judge kriegt 40 Millionen dieses Jahr. Wenn du sagst, Juan Soto kriegt einen, ich sag jetzt mal, 12-Jahres-Vertrag über 480 Millionen. Dann hättest du auf der einen Seite, hättest du gesagt, er verdient nicht mehr als Aaron Judge. Auf der anderen Seite sagst du, ja, 12 Jahre, 480 Millionen, da muss Juan Soto auch mit klarkommen, auch wenn er damals den 400-Millionen-Vertrag von den Washington Nationals abgelehnt hat. Aber, ja.
Und du bist in New York. Die Chance, dort eine World Series zu gewinnen, ja, sind jedes Jahr hoch.
Ist also jedes auch Jahr. Das
darf man nicht daraus rechnen. Ne? Und wenn du guckst, also sie haben ja schon mit 36, Gerrit Cole ist ja auch noch bis 2028 an die Yankees gebunden. Carlos Rodon mit 27 auch noch. Das heißt, du hast ja auch ein Team beisammen, wo du weißt, hey, zwei Top-Pitcher, wir haben mit Stanton auch noch jemand, wenn er gesund ist, der dabei bleibt für die nächsten Jahre. Hey, wir können hier echt was reißen. Und die Nachwuchsspieler sind ja nicht so schlecht. Also das, was jetzt quasi langsam herankam, ne, die ganzen, wie hießen sie auch hier, na, Volpis und so weiter, die sind ja alle nicht schlecht. Cabrera. Na, das sind ja alles Leute, die auch noch längerfristig unter Team Control sind, wie man so schön sagt. Also das ist schon eine Zukunft, die Yankees vor sich haben, die nicht so schlecht ist und vielleicht gar nicht so teuer, also gar nicht so viel mehr über dem Luxury Tax als bei anderen.
Ja. So, jetzt haben wir auch wirklich das Team noch. Ne? Gut besprochen. Ich glaube, jetzt sind wir safe mit den Yankees-Fans.
Wir sind safe jetzt.
So. Ja. Die Baltimore Orioles haben Zach Eflin wieder zurückbekommen von der Injury List. Eflin hatte wegen Schulterentzündung auf die Injury List gemusst und hat 9 Strikeouts in 7 Innings gegen die Rockies geschafft. 6-1 haben die Baltimore Orioles gewonnen. Eflin hat 1 Run und 4 Hits abgegeben und er ist ja einer der Akquisition von Baltimore gewesen zur Trading Deadline. Wir haben letzte Woche noch darüber gesprochen, dass sie die Trade Deadline Akquisition, die Neuzugänge von den Baltimore Orioles bislang noch nicht abgeliefert haben. Wenn Zach Eflin so drauf ist, den Rest der Saison und in der Postseason zusammen mit Corbin Burns ein One-Two-Punch geben wird, dann glaube ich, brauchen wir uns keine Sorgen machen.
Gerade in den Playoffs, ne? Überleg dir das, ne? Ein Spiel 1, Corbin Burns, Spiel 2, Zach Eflin. Da musst du echt mal drum herum, also das musst du erstmal überleben als Team, als Gegner. Das ist schon nicht so schlecht. Das hat schon was, also passt. Und Zach Eflin wird sein nächstes Spiel übrigens am 7. gegen die Rays pitchen.
Ja, sehr schön. Ja, von denen kommt er nämlich.
Genau, und da kennt er sich aus.
Da kennt er sich auch im Club raus aus. Die Baltimore Orioles haben außerdem Coby Mayo wieder hochgeholt in den September-Call-Ups. Coby Mayo, eins der Top-Prospects der Baltimore Orioles. Und jetzt ist das Durchschnittsalter der 26-Mann-Roster bei 17,4.
Mayo 22, Holiday 20, Colton Kauser 24, von denen Gunnar Henderson 23, Adley Rutschman, einer der besten Spieler von ihnen ja auch, der ist echt alt mit 26.
Ja,
ist schon verrückt. Also das ist ja wirklich, ne, was da alles noch wartet, und wenn du anguckst, wo sie alle herkommen, in der Lineup der ersten 5, ersten 9 sind alleine 6 Spieler, die sie selber gedraftet haben. Und das zeigt ja, dass sie wirklich gute Arbeit geleistet haben da in den letzten Jahren.
Definitiv. Ich habe jetzt gerade nichts zu den Astros oder zu den Guardians. Du?
Bei den Guardians hatte ich nur gelesen, dass man bitte, bitte, bitte immer häufiger auch nochmal über José Ramírez sprechen sollte. Das haben wir schon häufig getan. Na, also wir sind ja nun ein, oder du bist ja vor allem der Vorsitzende des José Ramírez Fanclubs in Deutschland.
Ja, auf weil Lebenszeit. Der auch auf
Lebenszeit, natürlich, klar. Ist er nicht auf einer 30-30, also na, er ist jetzt, er ist schon im 30-30-Club. Das heißt, er hat 34 Home Runs geschlagen.
34 Stolen Bases.
34 Stolen Bases. Er ist also auf dem Weg und könnte dieses, wobei sie, ne, Shohei Ohtani wird dafür über den grünen Klee gelobt, auch das könnte José Ramírez schaffen. 40 Home Runs, 40 Stolen Bases, das ist eine Seltenheit. Sowas kommt
ja, aber sein Fastball ist nicht gut von José Ramírez.
Das stimmt, das stimmt. Wobei er wahrscheinlich einen besseren ERA hat als das Bullpen der Angels. Aber wieder ein anderes Meme. Was wir bei Instagram posten. Folgt uns bei Instagram. Da versuchen wir einmal die Geschichten, die ihr uns sendet, zu verarbeiten. Aber auch das, was wir selber erwähnenswert finden. Da ist täglich was los.
Emmanuel Classe müssen wir dann auch noch erwähnen bei den Guardians. 43 Save Opportunities, 40 Mal den Save. 40 Saves hat der schon. 63 ein Drittel Innings gepitcht. Einen 0,71er ERA. Wenn Emmanuel Classe mit einem oder zwei Runs Vorsprung im neunten Inning reingenommen wird, kannst du dich darauf verlassen, dass das Spiel gewonnen ist?
Ja, ich guck gerade, wenn ich sowas lese, ja, wenn ich sowas lese, ne, 40 Saves, dann heißt es ja, die müssen ganz viele enge Spiele gehabt haben. Na, und enge Spiele, das ist manchmal einfach nur Glück. Das ist nicht immer nur Glück. Klar, immer Glück ist irgendwann Können.
So.
Aber ich guck mal, die geschätzten, also die Reihen von dem, was sie an Statistiken haben, hätten sie eigentlich 76 Siege haben müssen. Und sie haben 78. Also, sie haben vielleicht ein, zwei Spiele glücklich gewonnen. Nein, der Rest ist verdient und ist vielleicht auch genau, weil du einen der besten Closer im Moment in deinen Reihen hast.
Das Bullpen der Cleveland Guardians. Hunter Gaddis, 66 Einsätze, 1,57er ERA. Tim Herron, 64 Einsätze, 2,10er ERA. Kate Smith, 64 Einsätze, 2,08er ERA. Emmanuel Classe, 63 Einsätze, 0,71er ERA. Das ist sehr viel. Alle haben schon mindestens 55 Innings gepitcht. Tim Herron 55, zwei Drittel, die anderen über 60 Innings. Und es kann durchaus sein, dass das irgendwann denen auf die Füße fällt, weil es vielleicht überlastet ist. Aber das, was dieses vierköpfige Monster momentan macht, ist herausragend. Und das ist natürlich ein Teil der Gleichung, warum die Cleveland Guardians in diesem Jahr mit 78 und 59 momentan dreieinhalb Spiele vor den Minnesota Twins sind.
Ja, und wir ja auch gesagt haben, es wird eng in dieser Division. Die Guardians müssen sich strecken, um es zu schaffen. Es kommen Teams hinterher. Ich meine, wir alle, auch ihr, liebe Hörer, das wissen wir, haben darauf gesetzt, dass in der American League Central, ich wiederhole, American League Central, vier Teams über 500 im September sind. Haben wir alle getippt. So, und ich glaube auch, das ist der große Vorteil der Guardians in diesem Jahr. Es ist kein Ausruhen angesagt. Du musst bis zum letzten Spiel dabei sein, sonst kann es sein, dass du diesen ersten Platz verpasst, der ja immer noch dazu bedeutet, dass du diese erste Runde frei hast. Deswegen eine wahnsinnig spannende Division und ich glaube, es ist auch noch nicht das letzte Wort gesprochen. Also die dreieinhalb Spiele sind einfach so wenig, genau wie in der American League East. Da ist noch was drin für die Orioles und hier in dem Sinne auch für die Twins und Royals.
Bevor wir noch weiter sprechen, müssen wir noch einmal gerade eine Geschichte erwähnen, die wir auf Instagram letzte Woche geteilt haben. Salvatore Perez hat gesehen, wie Nachbarskinder Wiffleball gespielt haben und hat gesagt, lass er mich mitspielen. Das hat mein Herz, das hat mein schrumpeliges altes Herz aufblühen und erwärmen lassen.
Naja, dieses, also alleine lasst ihr mich mitspielen, ja. Weißt du? So einfach so. Nicht, hey, ich komme hier jetzt und spiele mit, sondern nein, darf ich. Weil es ist ja auch so, es wurde ja auch von den Kindern, die haben da ja gespielt, die haben ihre Handys nicht dabei gehabt. Ich glaube, die Mutter von dem einen Kind, das Kind hat jeden Tag bei sich hinten, lädt es die Nachbarschaftskinder ein und dann spielen sie Wiffleball. Wiffleball, das ist ja quasi Baseball mit so einem Ball, der nicht hart ist und der nicht so schnell fliegt, wo du den halt wirklich auch, kannst du drin mit Baseball spielen. So, und dann kommt Salvi vorbei und sieht das und sagt, kann ich mitmachen? Das ist unfassbar. Tag drauf kam er ja noch und hat dem Kind dann ein signierten Bett nochmal geschenkt dazu.
Ja.
Na, also war dann selber nochmal da und allein wie er mit denen da rumläuft, er trifft und der Ball geht natürlich weit weg, weil es ist halt auch nochmal ein Profispieler. Und dann läuft er in diese ominöse erste Base, die da irgendwo rumliegt. Und das eine Kind wirft den Ball auf eins und es fällt runter. Und nicht, dass er stehen bleibt. Nein, Salvi geht natürlich auf die zweite dann. Was denkt ihr denn?
Na klar.
Der bleibt nicht stehen und sagt, ich lasse euch jetzt mal hier durch.
So hätte er es aber nicht in die Major League gebracht. Ich glaube, so musst du drauf sein.
Ja, und das, und auch das, sie haben alle gelacht, sie haben alle, ja, also, und ich meine, was, also, keine Ahnung, ich kann das mit nichts vergleichen. Das ist einfach eine der schönsten Geschichten in den letzten Wochen und wenn nicht sogar auch in der gesamten Saison bisher, finde ich. Also, eine ganz, ganz tolle.
Es gibt die Geschichte von Salvatore Perez, dass er 2013 in einem Slump war und dass Alcides Escobar ihn damals eingesprüht hat mit einem Victoria's Secret Parfum. Und dass er gesagt hat, hier, damit kriegst du jetzt 4 Hits. Und er hat in dem Spiel, wo er das Parfum hatte, hat er 4 Hits geschlagen. Und danach hat er eine ganze Zeit weiter Parfum getragen während der Spiele. Er ist dann zu einem anderen Parfum rübergegangen, aber es war auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Geschichte. Und ich glaube wirklich und ich hoffe es sehr, dass das alles passt bei ihm, weil ich glaube, er ist, wie die Amerikaner sagen, ein exceptional human being, weil der Typ strahlt immer eine Freude aus beim Baseballspielen, der lacht immer, er ist ein absolutes Idol in Kansas City, ist ja der letzte Spieler, der noch im 2015er Roster war, als die Royals damals die Meisterschaft gewonnen haben und ich glaube einfach, das ist ein Riesentyp und ich hoffe einfach, dass da keine schlechten Nachrichten über ihn sind.
Ich bin ganz sicher, dass was wir da gesehen haben, das zeigt das. Diese Geschichte mit dem Backyard Wiffle Ball.
Ja,
das glaube ich. Das zeigt, dass er kein schlechter Mensch sein kann.
Nee, so. Nee. Schlechte Menschen sind die Chicago White Sox auch nicht. Dann muss ich gerade die Geschichte dazu erzählen. Die Chicago White Sox haben jetzt 25 Spiele vor Ende der Saison. Die meisten Niederlagen in einer Saison egalisiert mit 107 Niederlagen. Das 1970er Team hatte auch 107 Niederlage, allerdings nach 162 Spielen. Die White Sox haben es nach 138 Spielen. Sie sind das erste Team seit den 1965er Mets, das historisch schlechteste Team der Major League, das dreimal in einer Saison mindestens 10 Spiele in Folge verloren hat. Ist das nicht schrecklich?
Naja, und in den letzten Wochenende waren jetzt 98 Leute im Stadion.
Ich kann diese Zahl immer noch nicht glauben. Also ich sehe das überall, dieses Meme, dass die Chicago White Sox an 2 Spielen hintereinander 98 Fans insgesamt haben. Ich kann das nicht glauben. Wahrscheinlich ist es richtig.
Ja, und das Blöde ist, du kriegst ja keine verlässlichen Aussagen dazu, weil manche Teams melden ja die verkauften Karten. Und wenn du einen Season Pass hast, dann, ich hoffe, es hat niemanden einen Season Pass bei den White Sox. Ich hoffe das wirklich, weil dann gehst doch auch da nicht hin. Du willst das doch nicht sehen. Ich meine, bei uns in der Gruppe, ich habe es dann ja auch bei Instagram gepostet, dieses Meme, wo der Catcher auf Second Base werfen will und der Second Baseman einfach nicht hinguckt und den Ball ins Gesicht kriegt.
Ja.
Weil sie nicht bei der Arbeit sind, weil sie nicht da sind, weil sie unprofessionell handeln. Nehmt euch verdammt nochmal ein Beispiel an den Oakland Athletics und spielt Baseball. Auch wenn ihr wisst, dass in diesem Jahr nichts zu holen ist. Hey, es geht auch manchmal darum, sich selber zu präsentieren und nehmt euch echt ein Beispiel an den Athletics und haut da mal was raus. Das ist ja nicht zu glauben.
Also was die Athletics in diesem Jahr machen, ist einfach professionell as fuck, möchte ich einfach mal sagen. Es ist,
und hier ist es halt, ich meine, du kannst auch jetzt jeden Tag, kannst du doch sagen, hey, die White Sox haben jetzt 108 Niederlagen, 109, 110, 111. Die werden ja, traust du denen in den letzten, was haben wir jetzt noch, 24 Spiele, traust du denen noch 9 Siege zu?
Nein. Sie haben, seitdem Grady Sizemore übernommen hat, haben sie 3 Spiele gewonnen, 3-18 sind sie.
Na, also daher, das ist traurig. Genau. Aber lass uns mal über die positiven Dinge reden. Nämlich
ich möchte noch einmal gerade gucken, wie im Moment die Ticketpreise bei den White Sox sind, was du bekommst hinter Homeplate. Also nächste Woche spielen sie zu Hause gegen die Guardians, die Chicago White Sox. Und wenn ich jetzt mal einfach mal Block 127 gehe, das ist wirklich direkt hinter Homeplate, beziehungsweise das ist nicht direkt hinter Homeplate, aber 131, das ist direkt hinter Homeplate, kriegst du für $42 im Moment ein Ticket. Das ist relativ gutes Value for Money. Wenn du in die Bleachers gehst, Block 162 oder so, das ist wirklich im Outfield, das ist fast Centerfield, kriegst du für $12 im Moment ein Ticket. Und wenn du ganz rechts außen gehst, also Right Field, Oberrang, kriegst du im Moment für $6 ein Ticket. Und da bekommst du die Cleveland Guardians.
Immerhin. Also ich glaube, du gehst doch jetzt hin, um die Guardians zu sehen oder ja, wer auch immer noch im Schedule kommt. Vielleicht noch, wenn Nee.
Wir sprechen zu viel über die Chicago White Sox. Ja. Worüber wolltest du sprechen?
Ich wollte über die über das Wildcard-Rennen allgemein
reden. Ja, bitte.
Also ich wollte allgemein, dass die American League da ja nun wirklich dieses Jahr tolle Duelle anbietet, dass du mit den Twins und Royals aus einer Division hast, die jetzt gerade den zweiten und dritten belegen. Wir gehen beide davon aus, dass die Orioles weg sind, ne? Also oder die Yankees dann. Also ja, einer von den beiden wird halt die Wildcard übernehmen.
Ja.
Du hast jetzt 4,5 Spiele dahinter die Boston Red Sox, 5 dahinter die Tigers und 5,5 die Mariners. Also die, das heißt, wir haben jetzt Anfang September noch 5 Teams, die theoretische Möglichkeiten, also nicht weit weg sind, die theoretische Möglichkeiten haben, das zu machen. Und dass davon eben nicht alle aus der American League East kommen, hätte ich vor der Saison nicht gedacht. Dass es zum Beispiel auch noch die Tigers sind, die quasi den Red Sox folgen in diesem Kampf, hätte ich auch nicht erwartet. Und ich finde, diese Reform, dass der dritte Wildcard-Platz kommt, ist einfach, das hat einfach hingehauen, oder? Also das
finde ich auch.
Ist jetzt so toll, dass selbst eben eine Mannschaft wie die Mariners, die ja nun wirklich ein paar Slums hatten, am Ende sagen können, wenn wir jetzt nochmal den September nochmal drehen, dann haben wir die Chance, da jemanden zu verdrängen. Das finde ich ziemlich gut.
Ja, ich finde es auch gut, aber die Red Sox werden sich trotzdem nicht qualifizieren.
Ich wollte es jetzt auch nett ausdrücken, weil du am Apparat bist, aber ich denke 4,5
am Apparat. Ist schon viel, ne? Am Fernmeldeapparat.
Bin ich. Ich habe dir einen Fax geschickt. Die 4,5 Spiele, ich glaube, das ist schon viel, weil du es jetzt hättest verkürzen können. In der West können wir gleich darauf zukommen, dass da ein Team das verkürzt hat. Aber hier hättest du verkürzen können, weil die Royals Schwächephasen hatten und du selber gewinnst nur 3 aus den letzten 10. Bei den Mariners ist jetzt nur, bei den Tigers ist jetzt nur das halbe Spiel mehr. Die sind halt 8-2, ne? Das ist schon, da merkt man, die machen Druck. Aber ich glaube, dafür sind die Tigers in diesem Jahr noch nicht bereit. Oder? Dass sie da jetzt nochmal das bis zum Ende durchziehen.
Sie sind einfach offensiv nicht gut genug.
Ja.
Also sie haben sehr gutes Pitching. Oh, Tarek Skubal hat die Boston Red Sox so doof aussehen lassen am Wochenende. Der Typ ist in allen 3 Triple Crown Kategorien ist im Moment auf Platz 1 in der American League. Also Triple Crown für Pitcher.
Mhm.
In allen 3. Ja. Ja. Der hat die Red Sox komplett durch, also wirklich komplett blöd aussehen lassen. Hat, glaube ich, 8 Innings gepitcht, hatte irgendwas bei 84 oder 85 Pitches. Und die Red Sox haben einen Run gescored. Und das war vielleicht sogar noch Zufall. Also, die Detroit Tigers sind 5 Spiele zurück. Die Offensive nicht gut genug, aber das Pitching ist wirklich gut. Und Tarek Skubal wird jetzt vielleicht MVP werden. Darf ich
noch was zu den Tigers sagen?
Bitte.
Die 5 Starting-Pitcher, die bei Fangraphs im Roster stehen, alle von den Tigers gedraftet.
Ah, ja,
super. Skubal, Madden, Hurter, Montero, Mize. Alle. Alle von den Tigers gedraftet. Wir haben nur Matt Fierling und Trey Sweeney in der Lineup, die nicht von den Tigers gedraftet worden sind. Das ist unglaublich.
Matt Fierling war, glaube ich, bei den Cardinals vorher.
Wer?
Matt Fierling bei den Cardinals.
Ja, genau, der kam von den Phillies.
Phillies, ja.
Aber schon im Januar 23 kam er dann schon. Also der ist auch schon länger dabei. Es ist krass. Also und dass sie dann jetzt in diesem Jahr immer noch in den Playoff-Reichweite sind, das ist auch eine sehr große Überraschung.
Die Tigers haben allerdings auch wirklich Basisarbeit betrieben und zwischendurch sah es so aus, als ob sie vielleicht keinen Erfolg haben würden, weil Skubal verletzt war, weil Casey Mize verletzt war. Sie haben mit Cole Keith haben sie jetzt einen, Cole Keith heißt er, ne? Haben sie ein Nachwuchstalent dann jetzt noch und so langsam mehren sich die guten Nachrichten in Detroit und das brauchte man einfach als Tigers-Fan dann auch mal. Und vielleicht reden wir in 3 oder 4 Jahren davon, dass die Chicago White Sox solche Fortschritte gemacht haben. Allerdings, die sind wirklich rock bottom. So wie die Orioles vor ein paar Jahren.
Ja? Ja, genau. Wenn sie den gleichen Weg nehmen würden, wäre es ja gut. Aber es sieht ja nicht so sehr danach aus, finde ich, im Moment. Aber ja, die Tigers wirklich toll dabei und spannend, dass sie das noch machen. Also finde ich super.
Minnesota Twins haben Manuel Margot auf die Injury List setzen müssen. Hat, was hat er? Adduktoren. Zerrung. Tut immer weh.
Ich frage mich immer wieder, was bei den Twins möglich gewesen wäre, wenn nicht diese ganzen Verletzungen immer dabei sind. Ne? Weil wir haben es ja jedes Jahr. Also du hast doch selten.
Leiste, Adduktoren. Groin ist es auf jeden Fall.
Groin, ja. Ja, aber wenn du überlegst, ne, also du hast entweder immer Buxton oder Kepler oder Correa in diesem Jahr auf der Injured List, ne? Das passiert ständig.
Buxton hast du quasi durchgehend.
Ja, und das hast du immer wieder gehabt. Und die, wenn sie zusammengespielt haben, das ist ja ein tolles Team. Also offensiv haben die Twins irgendwann doch vor 4 Jahren den Home-Run-Rekord gebrochen, den die Yankees mal aufgestellt hatten. Und also du hast ja was dabei gehabt und jetzt ist es immer wieder Verletzungen dazwischen und es ist wirklich so was wäre, wenn Geschichte, finde ich.
Ja. Die Twins auf jeden Fall auf dem besten Weg eigentlich Richtung Playoffs. Sie haben wenig Erfolge gehabt in den Playoffs in den letzten Jahren, aber ich glaube, sie sind im Moment wirklich gut dabei und werden in die Playoffs kommen. Also es müsste schon mit dem Teufel zugehen, wenn sie das noch verballern würden.
Ja, also da müsste jetzt wirklich was ganz schlimmer Einbruch von den Leistungen herkommen, ne? Also,
ja. Boston haben wir drüber gesprochen. Ich habe noch was zu den Angels. Die haben gestern Caden Dana hochgeholt. Das ist ihr Top-Pitching-Prospect und das ist der jüngste Pitcher in der Angels-Historie, der seinen allerersten Start dann auch gewonnen hat. Sie haben gegen die Mariners gewonnen mit 3-2 und er hat 2 Runs, 2 Hits in 6 Innings abgegeben. 20 Jahre, 259 Tage alt. Er war der jüngste Angels-Pitcher seit Francisco Rodriguez, der allerdings Reliever war, und der jüngste Starter seit Frank Tanana in 1973, der ein Spiel gestartet hat und er ist der jüngste Pitcher in der Angels-Historie, der dieses Spiel dann auch gewonnen hat. Und er ist der erste Pitcher, der in seinem MLB-Debüt wenigstens 6 Innings gepitcht hat und 2 oder weniger Runs abgegeben hat seit Jordan Lyles, der das 2011 geschafft hat für die Cubs damals. Für die Houston Astros, nicht für die Cubs damals, Entschuldigung.
Ja, die Angels haben ja nicht nur was Tolles gemacht, sondern mit Samuel Aldegheri, haben sie den ersten in Italien Born and Raised Player, also einer, der durch den italienischen Baseball gewandert ist, hochgezogen. Er ist zu Eye of the Tiger wohl auf dem Mount. Was wohl an The Italian Stallion,
natürlich,
Rocky Balboa erinnern soll. Logisch, muss ja so sein.
Ja.
Nein, also auf jeden Fall, wir haben das erste Mal quasi ein in Italien geboren und vor allem seine Baseball-Ausbildung dort gemachten Spieler, der in der Major League sein Debüt gefeiert hat, was wir, glaube ich, auch erwähnen sollten.
Ja, auf jeden Fall. Also Caden Dana mit einem erfolgreichen Debüt und vielleicht geht ja dann doch noch was in den nächsten Jahren für die Los Angeles Angels. Die Hoffnung, sie stirbt zuletzt. Haben wir sonst noch was für die American League oder in der American League? Gut, dann gehen wir in die National League. Die Los Angeles Dodgers führen ihre Division an mit 82 Siegen, 55 Niederlagen. Die Phillies führen die East an mit 81 und 56 und die Milwaukee Brewers führen die Central Division an mit 80 und 57. Die Milwaukee Brewers, die sehr, sehr viel Platz zwischen sich und die Chicago Cubs in den letzten Wochen gelegt haben, weil jetzt sind sie wirklich komplett safe und haben, müssen wir einmal nochmal gerade nachgucken, haben 9 Spiele Vorsprung vor den Chicago Cubs und das sah lange Zeit nicht so aus. Und,
das war super eng.
Ja,
das war super eng und vor allem die Cubs haben jetzt einen riesen Lauf gerade, 6 hintereinander gewonnen, 9 aus den letzten 10 und die Brewers haben sich dagegen aber gewehrt mit 7 aus den letzten 3. Also die haben sie auf Abstand gehalten. 7 aus den letzten 10, Entschuldigung. Die Cubs, die wirklich einen guten Lauf derzeit haben, haben sie hinter sich lassen können und haben das verteidigt und werden diese Division dann jetzt gewonnen haben, was vor der Saison nicht hundertprozentig für mich klar war.
Also vor der Saison habe ich damit nicht gerechnet, dass die Brewers hier so durch die Saison gehen würden. Sie haben ja Corbin Burns abgegeben, sie haben Greg Council abgegeben und da habe ich gedacht, jetzt erstmal ein bisschen Ruhe, aber die Brewers werden ihre 7. Saison hintereinander mit einem Winning Record abschließen, wenn man die 2020er Saison rausnimmt. Und das haben sie das letzte Mal 78 bis 83 geschafft. Also das ist schon sehr, sehr stark, was die Brewers in dieser Saison machen.
Geht halt komplett unter, ne? Also die sind halt so ein bisschen unterm Radar, weil genau die 3 Dinge, die du so eben nebenbei gesagt hast, ne, den Manager abgegeben, Corbin Burns verloren, da ist es nicht selbstverständlich, dass das Team gleich super funktioniert. Christian Yelich jetzt eben bis zum Ende der Saison auch raus. Also auch das schon länger jetzt. Und trotzdem schaffst du es weiterhin, deine Leistung zu bringen. Du hast dich als Team verändert? Also wir hatten es ja die Jahre davor, waren sie Pitching-lastig, sag ich mal. Jetzt ist es eher die Offensive, die trägt. Und du hast eben alles auf breitere Schultern gelegt, was das Ganze angeht. Das Relief-Pitching weiterhin gut, auch da. Überleg mal, Josh Hader hat bei dem mal gepitcht. Kannst du dich noch daran erinnern?
Ja.
An die Zeit damals. Und jetzt haben sie das, was haben sie vom ERA? Das zweitbeste Relief-Pitching-ERA haben sie, obwohl sie so viele Leute abgegeben haben. Was für mich dann halt eben absolut da im Vordergrund stehen muss, ist halt das, was im Management da gemacht wurde, welche Spieler du dir geholt hast, wie du das Team zusammengestellt hast, dass du dir Zeit gelassen hast, dass du dich auch nicht hast verrückt machen lassen von den Fans, als du eben die Top-Stars mal abgegeben hast. Das haben sie die letzten Jahre ja immer getan, sondern du hast deinen Stiefel weiter durchgezogen und hast jetzt ein Team zusammen, was, ja, also Ich hätte keine Lust, gegen die Brewers zu spielen. Die sind immer gefährlich.
Ja, Jackson, also es ist eine sehr, sehr harmonische Offensive, die sie im Moment haben. Da sticht jetzt keiner offensiv wirklich ganz groß heraus. William Contreras hat eine sehr gute Saison für einen Catcher vor allen Dingen. Mit 20 Home Runs, mit 80 RBI, mit einem 2,81er Betting Average. Aber ansonsten ist es eine Offensive, bei der du dich nicht darauf verlassen kannst, dass sie Löcher hat. Rhys Hoskins ist ein kleines Loch im Lineup. Der ist an der First Base noch nicht so gut, hat allerdings auch schon 22 Home Runs geschlagen, aber ansonsten schwingt er sehr viel. 120 Strikeouts schon, auch Willie Adams mit 148 Strikeouts ist relativ gut dabei, was Strikeouts angeht, aber ansonsten bekommst du durch die Bank sehr gute Zahlen. Und dann haben sie noch Jackson Churio, 20 Jahre alt, Left Fielder, der 22 Doubles geschlagen hat, 17 Home Runs, 63 RBI, 28 Walks, 20 Stolen Bases, 40 Stolen Bases von Bryce Turang auch. Sie sind ein Team, was auf den Bases komplett abgeht und das macht wirklich Spaß. Dazu haben sie, und da möchte ich jetzt nochmal eine schöne kleine Statistik rausbringen, zum ersten Mal in ihrer Franchise-Historie einen Spieler hochgeholt, der mit Vornamen Brewer heißt. Die Milwaukee Brewers. Brewer Hicklin aus dem Nashville-Team haben sie geholt vor dem Spiel am Sonntag und damit ist das erste Mal in der Franchise-Historie, dass das Brewers-Roster einen Spieler mit Brewer als Vornamen hat.
Ich überlege gerade Brewer, also würdest du dein Kind Brauer nennen?
Nein. Nein.
Aber gut, Amerika.
Ja, das Land der unbegrenzten Möglichkeiten.
Ja, und wir loben sie jetzt auch häufiger auch hier. Ne? Es ging ein bisschen unter und entschuldigt das bitte, liebe Brewers-Fans, wenn ihr da draußen seid, meldet euch gerne mal und sagt uns, was wir noch Tolles über die Brewers sagen könnten. Wenn ich aber ganz ehrlich bin, kommen dann die Diamondbacks, Padres oder Dodgers, dann sehe ich sie leider nicht so stark.
Weißt ich glaube also, auch.
Vielleicht ist es, weil die anderen anders scheinen. Von den Diamondbacks haben wir das letztes Jahr ja gesehen. Die Padres dieses Jahr halt auch mal wieder gut drauf. Ja, weißt du, so das ist immer so ein bisschen, es geht leider unter, ne? Und es ist schade, weil das wirklich eine absolut fantastische Saison von denen ist.
Ja.
Plus 133 Run Differential, damit besser als die Mighty Dodgers oder die wahnsinnig gut drauf von Phillies. Also die haben schon einiges, die haben ihr Zeug zusammen, wie man so schön sagen würde.
Die wahnsinnig gut draufen?
Die sind wahnsinnig gut drauf.
Ja, du hast gesagt, die wahnsinnig gut draufen. Das hat mir gefallen.
Ja.
Was haben wir denn hier noch? Ich habe nur noch was zu den Dodgers und zu den Nationals in der Major League Baseball, in der National League. Was hast du denn noch für Themen?
Ich habe schon die ganze Zeit eine Waffe an die Stirn, dass ich doch ja die Cubs nochmal erwähne, was die für eine fantastische Serie jetzt hingelegt haben. Muss man dann auch sagen, sie haben jetzt in den letzten 9 Spielen irgendwie 99 Runs gescored, also das war offensiv wirklich ein Fest, was sie da veranstaltet haben. Haben eben im Wildcard-Rennen die Cardinals, die Giants und so alle hinter sich gelassen, sind jetzt also nur noch 3 Spiele zurück hinter den Braves. Es ist natürlich wieder nur eine Serie gegen etwas schwächere Teams gewesen, auch das ist dann klar, ne? Aber die Giants haben halt gegen die Marlins die Serie nicht gewonnen und die Pirates haben das halt getan. Die Cubs haben das halt getan, ne? Die haben halt einfach die Serie gegen die Marlins gewonnen, die Pirates und die Nationals dann gesweept. Und also das muss man dann auch einfach erstmal machen zu dem Zeitpunkt jetzt in der Saison. Und sie haben sich wieder zurückgespielt, finde ich. Ich glaube, es muss immer noch sehr viel schief gehen bei den Braves und Mets, damit sie überholen, ne? Damit die Cubs dann wirklich noch in die Playoffs kommen. Aber bis zum Ende der Saison muss man da hingucken.
Es sind 3 Spiele Rückstand. Sie haben 6 Spiele jetzt hintereinander gewonnen. Die Atlanta Braves nach wie vor wirklich, wirklich schwach. Und die Braves sind inzwischen schon da, dass sie sagen, also ein bisschen Durchhalteparolen. Sie sagen, ja, wir müssen einfach nur reinkommen in die Playoffs. Und wenn wir weiter so spielen, spielen wir in den Playoffs mit. Das ist sehr, sehr gefährlich aus Sicht der Braves. Und die Mets sind nur ein Spiel zurück, haben die letzten 4 gewonnen. Die Cubs mit letzten 6 Spielen gewonnen. Und selbst die Cardinals, die die letzten 2 dann gewonnen haben, 6 aus den letzten 10, sind bei 5 Spielen noch nicht zu 100% raus. Also ich glaube, dass wir hier noch ein ganz, ganz wildes Rennen sehen werden um die Wildcard-Plätze und gerade um den 3. Platz. Und vielleicht schalten sich dann auch noch die Padres oder die Diamondbacks ein, weil die Diamondbacks können nicht so lange so gut spielen, wie sie in den letzten 6 Wochen gespielt haben.
Genau, wenn wir uns das restliche Schedule angucken, ne, das war auch jetzt diese Spiele, diese Serien gegen die Marlins, Pirates und Nationals war noch super wichtig, um dran zu bleiben, denn die Cubs spielen dann jetzt nochmal zu Hause gegen Pittsburgh, haben dann aber Yankees und Dodgers danach in jeweils 3 Serie, in 3er Serie. Das ist, also da geht man, also gehe ich davon aus, dass du die Serie nicht unbedingt gewinnst. Hast dann Colorado in Denver, Oakland, Washington, Philadelphia und Cincinnati zum Schluss. Also da sind Chancen auf jeden Fall da. Bei den Braves zum Beispiel, die haben jetzt nochmal Colorado, sie haben jetzt irgendwie in
Cincinnati. Die haben bis zum Ende September haben die Braves ein glücklich einfaches Schedule. Die haben die Rockies, die Blue Jays, dann ein Spiel gegen die Reds, das muss noch nachgeholt werden, dann 2 gegen die Nationals, dann haben sie 4 gegen die Dodgers, ja, aber dann nochmal 3 gegen die Reds und 3 gegen die Marlins, bevor es dann am Ende gegen die Mets und gegen die Royals nochmal haarig werden könnte. Aber die haben jetzt zwischen dem 3. und dem 22. September haben sie wirklich Möglichkeiten, sich zwischen sich und Platz, zwischen sich und die Konkurrenzplatz zu bekommen.
Ja. Und die Mets haben jetzt erstmal eine Serie zu Hause gegen die Red Sox. Dann haben sie Reds, Blue Jays, auch einfach. Dann kommt Philly, Nationals, Phillies. Und dann eben direkt gegen die Braves und am Ende nochmal gegen die Brewers. Also auch da, bei den Mets sieht es auch schwerer aus als bei den Braves. Ne?
Ja.
Übrigens, Dinge, die nachgeholt werden müssen, haben wir bei den Red Sox vergessen.
Ne? Ah, das haben wir vergessen, genau.
Das müssen wir unbedingt
ansprechen. Das hätten wir letzte Woche eigentlich schon ansprechen müssen. Danny Jansen. Ja. Hat Historisches geschaffen. Absolut Historisches. Er ist der erste Spieler in der Major League Historie, der in beiden Teams in einem Spiel gespielt hat. Die Blue Jays spielten gegen die Red Sox und das Spiel wurde im, ich glaube, 5. Inning unterbrochen. Danny Jansen stand am Schlag. Danny Jansen, das Spiel musste unterbrochen werden wegen Regen und wurde jetzt nachgeholt letzte Woche. Und die Boston Red Sox hatten für Danny Jansen getradet. Und dann sagte Alex Cora vorletzte Woche, Leute, scheiß drauf, wir machen jetzt Historie. Danny Jansen steht auf jeden Fall im Aufgebot für den Rest des Spiels. Das Problem war, dass Danny Jansen allerdings nicht mehr am Schlag sein konnte. Er war hinter der Platte, als ein Pinch-Hitter, der für ihn eingesetzt worden ist, an den Schlag gegangen ist.
Ja. Also das heißt, er hat ja selber, also diese Boxscore, die würde auch jeden Scorer komplett wahnsinnig machen, weil da steht, Steven Vogt war es da bei der Engel, Vogt now play, ne, ein Pinch-Hitting vor
Danny Steven Jansen. Vogt kann es nicht sein, weil es der Manager ist.
Für die nein, ach nee, auf hieß er noch, egal, auf jeden Fall, ne, jetzt für ihn an der Platte und er selber catcht. Also eigentlich hat er sich selber gecatcht und hat dann ja auch noch seinen Pinchrunner ist, glaube ich, auf Base gekommen und hat den ja noch versucht auszuwerfen auf 2, was ja auch noch schief gelaufen ist. Also so viel Historie in einem einzigen Spiel hat man nicht häufig.
Das hatte man noch nie in der Major League.
Diese Boxscore, ich glaube, das ist auch etwas, was man vermutlich noch mal, was die Leute wahrscheinlich sogar sich aufhängt. Weißt du, einfach dieses da oben bei den Blue Jays im Team und darunter bei den Red Sox im Team im selben Spiel in der Lineup. Das ist schon ziemlich lustig. Ja.
Ja, und ich score ja zwischendurch auch mit. Also wenn ich Spiele gucke und wenn ich weiß, ich gucke die kompletten 9 Innings oder ich habe jetzt letztens Baseball-Bundesliga kommentiert, da habe ich natürlich auch mitgescored, um auf dem Laufenden zu bleiben. Und ich glaube, ich wüsste nicht, wie es geht, wie ich das scoren
soll. Nein, oh Gott, nein, oh, oh. Ich glaube, selbst erfahrene Scorer müssen erstmal gucken, wie sie das eintragen.
Ja. Ja, aber es ist lustig auf jeden Fall. Also es war auf jeden Fall eine schöne Nachricht und die mussten wir unbedingt jetzt noch unterbringen, auch wenn es im Teil der National League ist. Aber ich glaube, das hätten wir uns nicht verziehen, wenn wir das jetzt wieder vergessen hätten.
Nein. Na? Du wolltest bei den Nationals bestimmt eine Feel-Good-Story oder wie nennt man das?
Es ist eine coole Story auf jeden Fall. Die Washington Nationals haben Darren Baker in ihre Big League Roster gebracht. Darren Baker, der Nachname ist durchaus bekannt. Und ja, das hat was miteinander zu tun. Darren Baker ist der Sohn von Dusty Baker. Dusty Baker, der einer der größten Manager der Geschichte ist und der Legende nach das High Five erfunden haben soll. Er ist auf jeden Fall von den Washington Nationals hochgeholt worden. Und es wurden jetzt letztens wieder oder in den letzten Tagen wieder sehr viele Szenen aus einem Spiel 5 der World Series 2002 wiederholt, als nämlich damals TJ Snow hieß er, glaube ich. JT Snow, Entschuldigung. Ein ganz kleines Kind, das als Bad Boy eingestellt war für diese World Series, dran, ja, so ein bisschen davor gerettet hat, von einem Runner, der Richtung Homeplate lief, übergewämst zu werden. Und das war Darren Baker, der damals 3 Jahre alt war. Und damals war nämlich Dusty Baker der Manager bei den San Francisco Giants.
Ne? Ja, ich weiß nicht, warum du auch immer warum ihr jedes Mal diesen Stachel so tief.
Nein, das ist kein Stachel.
Verloren. Wir haben sie verloren.
Ja, das mag ja sein. Das war jetzt gar kein Stachel, den ich reinsetzen wollte. Ich wollte mich nur noch mal versichern.
Diese epische Geschichte, dass eben tatsächlich Darren Baker da gerettet worden ist von JT Snow, als eben der, es war auch ein wichtiges Game, also wichtiges Play. Es ging also darum, dass der Runner dann safe sein muss, dass er den da wirklich hochzieht, weil der Batter hatte geschlagen. Und der Schläger liegt halt rum und dann läuft man halt als Bad Boy und holt sich den Schläger. Ich glaube, danach haben sie das Mindestalter von Bad Boys auch erhöht. Mhm. Aber damals in 2000er war das noch so, da waren wir locker, weißt du, da waren wir noch locker drauf.
Ja, ein Dreijähriger, der ist als Bad Boy da eingestellt ist. Naja, und J.J. Snow schnappt ihn sich halt und bringt ihn in Sicherheit.
Ja, das ist schon eine epische Szene und jetzt darf er selber spielen.
Ja, und jetzt darf er selber spielen. Finde ich super halt, also das ist eine ganz tolle Geschichte, Darren Baker. Dave Martinez, der Manager der Nationals, hat gesagt, wir haben ihn jetzt nicht wegen der Romantik oder so hochgezogen, wir haben ihn hochgezogen, weil er ein wirklich guter Baseballspieler ist. Und Dusty Baker hat erzählt, er kann sich gar nicht mal dran erinnern, Darren, an diese Geschichte, an diese Szene. Er kann sich nur, also er sieht das im Fernsehen oder sieht diese Videos von dem Spiel damals, aber er kann sich selber nicht dran erinnern, dass er damals der Bad Boy war.
Ja. Na? Ist ja auch schon, Dusty hat doch schon ein paar Jährchen auf dem Buckel, da kann man so Dinge vergessen.
Nein, Darren weiß es nicht mehr. Dusty weiß es noch.
Ach so, ihr habt
Dusty war 3 Jahre alt. Darren war 3 Jahre alt.
Mein Gott. Natürlich kann er sich nicht daran erinnern, logisch. Also, es ist ja auch keine Frage.
Was ist deine früheste Erinnerung?
Tatsächlich Campingplatz irgendwo an der Elbe und es lief ABBA. Das war eine meiner allerersten Erinnerungen, da muss ich irgendwie 5 oder so gewesen sein. 4, 5.
So. Ja, also
da kann ich mich heute noch daran erinnern, wie es roch, ne? Also so da wurde gegrillt, war ein großes Grillfest und es lief ganz laut ABBA. Ich weiß jetzt nicht, welches Lied, aber das ist so eins, was hängen geblieben ist.
Kindergarten.
Eine schöne Erinnerung.
Sind auch meine ersten Erinnerungen, wie ich Nadine kennengelernt habe. Nadine, heute noch eine gute Freundin von mir.
Ah, okay, cool.
Die Person, die mich am längsten kennt, außerhalb meiner Familie.
Oh, ja. Mhm.
Naja,
wir schweifen ab.
Ja, hattet ihr damals, hast du noch Wählscheibentelefon, wo wir vorhin am Apparat gesagt haben, hast du noch Wählscheibentelefon zu Hause? Ja. Nee, wir hatten sofort schon mit Tasten. Also das ist meine erste Erinnerung, das war ein ganz modernes Tastenthema.
Wir hatten noch Wählscheibe, aber wir waren ja nicht doof, du kannst ja austricksen. Also wir hatten dann auch ein Wählscheibenschloss, weil Telefonieren war teuer.
In Düsseldorf. Das Wählscheibenschloss ist bekannt.
Ja, aber du konntest ja trotzdem einfach mit Impuls, naja, egal.
How do you do, fellow kids?
Jetzt denken sich viele Hörerinnen und Hörer, okay, Boomer, wieder zurück zum Baseball.
So, kommen wir zurück zum Baseball und dem Wildcard-Standing. Also die Atlanta Braves haben tatsächlich noch eine ganze Menge zu tun, um hier in die Playoffs zu kommen. Und die New York Mets sind wieder auf Kurs. Das ist wieder so eine geile Saison. So, wo man heiß läuft, wo man kalt läuft zwischendurch und einfach sämtliche Gefühle mitnimmt, die man so als Fan mitbekommen kann. Ist der Wahnsinn.
Ja, von der Papiertüte bis Grimace und wieder zurück. Also es ist wirklich.
Von der Papiertüte bis World Series or Bust.
Ja, wahrscheinlich auch das. Ich finde es auch absolut faszinierend und ich finde es faszinierend, dass das Ganze halt viel mehr Aufmerksamkeit bekommt als die fantastische Leistung der Arizona Diamondbacks seit dem All-Star-Break. Das geht ja dann komplett unter. Ja. Die haben halt kein Grimace oder Hawk-Tour-Girl oder sowas gehabt, sondern die haben einfach Baseball gespielt.
Ja, das ist sehr, sehr gut.
Und Das ist sehr, sehr gut. Ne? Ich meine, es gibt jetzt immer wieder diese Links, so der Best Records since All-Star Break, und das ist einfach unfassbar, was die Diamondbacks da, also was sie da jetzt in den letzten Monat da aufs Fett gepackt haben. Also unglaublich.
Ja, das ist tatsächlich. Also die Arizona Diamondbacks sind wirklich enorm stark in den letzten Wochen gewesen. Und wenn man sich hier dann auch mal die Zahlen anguckt über, ich sage jetzt mal, die letzten 30 Tage, da sieht man einfach, dass die Diamondbacks kollektiv heiß gelaufen sind. Es ist ja nicht so, dass dann zwei Spieler dabei sind, die in irgendeiner Weise das Klavier tragen. Nee, die sind alle kollektiv heiß gelaufen. In den letzten 30 Tagen ist der schlechteste aus den Starting Nine bei den Arizona Diamondbacks, das ist Eurenio Suarez. Der hat einen 2,67er Betting Average. Vom Betting Average ist das Schlechteste. Von der On-Base Percentage ist er auch bei 2,98. Aber er hat 6 Home Runs dazu beigetragen und ist ein guter Third Baseman. Ansonsten laufen die alle mit einem knappen 300er Betting Average in den letzten 30 Tagen rum bei den Arizona Diamondbacks. Das ist einfach enorm gut, was sie offensiv abliefern. Also wirklich fantastischer Baseball.
Ja, und eben, obwohl das Pitching eben nicht das Gegenteil vielleicht ist, aber ne, das Pitching im Moment nicht so gut ist, was man vorher sonst kannte. Ne? Also es macht gerade die Offensive, sie haben ja auch die meisten Runs gescored jetzt in der Liga. Also du hast Teams, wo Otani, Betts und Freeman in einer Lineup sind. Du hast Soto und Judge in anderen Teams und die Diamondbacks haben die meisten Runs gescored. Keine Ahnung, wie ich das zusammenkriegen soll, muss ich ehrlich gestehen. Weißt du, also wie kann ich das in einen Vergleich bringen? Weil in den letzten 30 Tagen haben die Diamondbacks 176 Runs gescored. Als nächstes kamen die Cubs mit 158. Ich habe gerade gesagt, dass sie gerade so Spiele hatten, wo 14, 18 Runs gescored sind gegen super schlechte Teams. Mhm. Also da ist einfach schon mal ein Gap, ne? Mhm. Und das Ganze eben, die Dodgers in den letzten 30 Tagen 144 Runs. Also das sind 30 Runs mehr, die sie mal eben einfach da weggehauen haben. Und das ist schon als Vergleich, die haben fast 100 Runs mehr gescored als die Chicago White Sox. Oh Gott, ja. Ist das bitter. Ja. Ist das bitter. Das ist schon faszinierend, was da passiert ist. Und ich bin sehr gespannt, ob sie es dann auch in den Playoffs zusammenkriegen wieder. Weil sie werden die Division nicht gewinnen. Das ist, glaube ich, klar. Das heißt, sie kommen wieder über die Wildcard wie im letzten Jahr.
Er hat letztes Jahr ganz gut geklappt.
Ja, genau, aber es ist halt auch schwierig. Ne? Du hast halt Spiele mehr und es muss sehr viel zusammenlaufen, dass das dann auch klappt. Also auch da darf man gespannt sein, was das für Playoff-Implikationen haben wird.
Zu den Dodgers noch. Shohei Ohtani, über den müssen wir noch einmal gerade sprechen. Der hat es geschafft, der 6. Spieler zu werden, 40 Home Runs und 40 Stolen Bases in einer Saison zu schaffen. Ronald Acuña Jr. 2023, 2006 Alfonso Soriano, Alex Rodriguez 1998, 1996 Barry Bonds und 1988 José Canseco waren die Spieler, die es vor ihm geschafft haben, 40 Home Runs und 40 Stolen Bases zu haben. Niemand hat es so schnell geschafft wie Shohei Ohtani und der kann dieses Jahr noch nicht pitchen. Er hat zum ersten Mal jetzt gepitcht vom Mount und wird wohl für nächstes Jahr dann wieder fit sein. Ja. Aber es ist nicht so, dass die 2 Millionen, die die Dodgers dieses Jahr an Shohei Ohtani ausgeben, dass die schlecht investiert seien.
Nee. Ich glaube auch die Millionen, die er dann ab in 10 Jahren bekommt, das ist auch völlig okay. Er ist jetzt übrigens auch im 43-43 Club, ne? Also 43 Home Runs, 43 Stolen Bases. Also es wird ja jetzt immer mehr. Er lässt auch nicht nach. Wir hatten das Spiel, wo die Starting Lineup 1, 2, 3 jeweils einen Home Run geschlagen hat. Also das, was quasi der Albtraum jedes Gegners ist, dann auch in einem Spiel mal wahr geworden. Mhm. Na, wenn dann Betts ist ja Leadoff, ne? Mhm. Nee, Ohtani ist Leadoff sogar teilweise, ne? Ohtani, Betts und Freeman einfach hintereinander jeweils Back-to-Back-to-Back Home Runs schlagen. Der Albtraum von jedem wirklich. Also das passt schon. Und ja, und sie haben ein Team beisammen, was wenn jetzt nicht die verflixten Injuries der Pitcher wären, ich glaube, dann hätten sie schon nochmal 10 Siege mehr, oder?
Das glaube ich auch. Ja, das glaube ich auch. Aber sie haben ja was getan zum Pitching zur Trade Deadline mit Michael Kopech und Jack Flaherty. Jack Flaherty, guten Start, aber Michael Kopech hat einen 0,68er ERA, seitdem er zu den Dodgers gekommen ist. Und er kam von den White Sox. Miguel Vargas ging zu den Dodgers. Und da gibt es ja diese lustigen Fotos von ihm, wie er im Dugout sitzt und sich fragt, wo bin ich eigentlich in meinem Leben falsch abgebogen?
Was mache ich hier?
Der hat einen 0,97er Betting Average, seitdem er rübergekommen ist zu den White Sox.
Naja, aber dazu sollten wir vielleicht mal in der Offseason darüber reden, was das bedeutet, wenn du in ein Team kommst, wo keine Winning-Mentalität ist, wenn das da gefördert wird.
Wo einfach alles tot ist.
Genau, und eben andersherum, ne, Michael Kopech kommt zu den Dodgers, weiß, er muss hier seine Leistung bringen und bringt sie eben auch, weil das kann. Und auch die Spieler, die jetzt bei den White Sox stehen.
Ja, und die Pitching-Coaches haben gesagt, hier, versuch mal den Pitch und haben ein bisschen am Pitching-Arsenal haben sie ein bisschen gedoktert und seitdem liefert er solche Zahlen ab. Es ist einfach wirklich herausragend.
Und es sind immer noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Starting-Pitcher der Los Angeles Dodgers auf der Injured-List. Davon sind, glaube ich, 5 für die Saison raus. Das ist also, ne, Kershaw und Glasnow, ne, Tyler Glasnow auch auf der Injured-List jetzt. Da hofft man ja, dass er bald wiederkommt. Der war auf der 15-Day, aber Kershaw auch schon wieder drauf, ne?
Also das ist wirklich bitter.
Es ist wirklich, also die Nachrichten werden da echt nicht besser, ne? Das ist wirklich schade, schade, schade. Joey Kelly ist auch drauf, Bristol Girdwell auch. Also auch das Bullpen musste ja jetzt spätestens verbessert werden. Und es hat ja mit Kopech dann auch geklappt.
Ja. Das war's mit der Bundesliga. Hast du sonst MLB. Was?
Mit der MLB. Ich habe jetzt gerade die Bundesliga-Seite schon einen Schritt weiter, ne?
Ja, ja.
Ich wollte nur sagen, ich habe heute ein sehr lustiges Meme gesehen, das habe ich bei mir in meiner eigenen Story gepostet, wo so ein Hexagon, Octagon und dann das San Francisco Giants-Logo Seasongon, also wir sind jetzt raus aus der Nummer. Die Saison ist jetzt vorbei und das wird in der Offseason sehr, sehr lustig werden, weil dann jetzt das Gehacke losgeht.
Ja. In der Baseball-Bundesliga stehen die beiden Finalisten fest und es hätte nicht dramatischer sein können. Die Bonn Capitals werden nämlich auf die Untouchables Paderborn treffen in einem Duell der beiden Nordclubs und damit hat nicht unbedingt jeder gerechnet, weil in den letzten Jahren sehr häufig Heidenheim und Regensburg die Meisterschaft unter sich ausgemacht haben, aber in absolut dramatischer Art und Weise haben die Capitals und die Untouchables das Finale erreicht. Die Bonn Capitals haben mit einem Walk-off Grand Slam haben sie das Spiel 5 gewonnen mit 6-2 und es gab nämlich Extra Innings und wie heißt er denn? Sascha Koch, Eigengewächs aus Bonn, hat in Extra Innings den Walk-off Grand Slam geschlagen. Also viel besser geht es einfach nicht für die Capitals.
Nein, wie willst du das sonst machen?
Besser geht's nicht. Und auch die Untouchables haben in Regensburg das Spiel 5 mit 5-4 gewonnen, auch in Extra Innings. Es geht nicht dramatischer. Die Baseball-Bundesliga hat komplett derbe abgeliefert. Und jetzt stehen Bonn und Paderborn in einem Nordduell im Bundesliga-Finale und im Deutschlandpokal sind jetzt dann die Heidenheim Heideköpfe und die Regensburg Legionäre. Die Regensburg Legionäre treffen auf die H-Disciples und die Heideköpfe treffen auf die Hamburg Steelers, weil das ist die Runde 2 im Deutschlandpokal und da wird der zweite Teilnehmer des Champion Cups ermittelt und da haben die Halbfinalniederlagen oder die Halbfinalverlierer haben dann noch die Chance, dort dann zum Champions Cup zu kommen.
Genau, die Saison ist für die beiden noch nicht vorbei. Die Finalserie beginnt dann auch schon bald, ne? Ab dem 7.9.
Genau.
Geht die Finalserie in den Playoffs dann los.
Erst in Bonn?
Erst in Bonn, ne? Wegen des Rekords, ne?
Ja. Genau. Bonn hat die ersten beiden Heimspiele am 7. und 8. Und danach geht es dann nach Paderborn zu den Untouchables. Und also Hamburg gegen Heidenheim, also die Steelers gegen Heidenheim ist nächste Woche dann auch schon Samstag und H gegen Regensburg auch nächste Woche Samstag.
Ja.
Ich werde wahrscheinlich bei den Disciples vorbeischauen.
Ja, da würde ich auch sagen, ne? geht wieder vorbei. Bei mir passt es zeitlich leider alles nicht zusammen, das ist immer ein bisschen schade. Aber auch das eben, ne? Bonn und Paderborn oder die Untouchables und Capitals in der Finalserie, finde ich, wenn du die anguckst, Heidenheim in der regulären Saison mit 19 Siegen, Regensburg mit 22, das ist schon, also hätte ich jetzt so nicht drauf gewertet, weil eigentlich ja die Südclubs schon in der Regel dominant waren die letzten Jahre. Und das ist schon eine fantastische Leistung von beiden. Und macht auch Spaß.
Auf jeden Fall jetzt am Wochenende Bonn gegen Paderborn. Das war's mit der heutigen Ausgabe. Hast du noch sonst noch was?
Ich bin auch durch dann, ja.
Gut. Dann war es das mit der heutigen Ausgabe. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen und Rezensionen auf iTunes und auf Spotify. Folgt uns bei Twitter, Instagram und Blue Sky. Und wenn euch das so gut gefällt, dass ihr sagt, Mensch, den möchte ich auch einen Kaffee ausgeben, gerade mit dem Stress, den die drei haben und jetzt krank und so, und das ist ein bisschen Mitleid habe ich ja auch, dann könnt ihr das tun. In den Shownotes ist der Link zu Steady hinterlegt, weil der ist im Moment nicht auf unserer Website und wir wissen noch nicht, warum.
Wenn ihr ein Spezialist ist, gern mal melden. Genau. Ich habe alles richtig gemacht, aber irgendwie
klar, alles will richtig er gemacht. Nicht. Na klar, alles richtig gemacht. Also wie gesagt, wenn ihr uns einen Kaffeeausgaben geben wollt, dann freuen wir uns darüber sehr. Ansonsten, die Folgen bleiben natürlich weiterhin frei verfügbar für alle. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Tschüss.
Ciao.
Good meeting. Every time we talk, I'm reinvigorated by my love of the game.
Das war Just Baseball. Ihr findet uns auf justbaseball.de, bei Facebook, bei Twitter und natürlich bei iTunes.